wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, meines Erachtens sagen, gesellschaftlich irgendwie die Kriterien eines erstrebenswerten Wohlstandes nachjustieren müssen. Vom Wohlstand zum Wohlleben, weil dieses Wohlleben ist ja nichts anderes als das gute Leben, kann zum Beispiel, spricht in dem Zusammenhang von gute Mahlzeiten in guter Gesellschaft, ist der Inbegriff des Wohllebens. Mhm. Das war sein Humanitätsideal. Ich glaube, da sollte man anknüpfen, weil wenn jetzt auch im Grunde genommen mit der Digitalisierung und Robotik und so irgendwie uns überflüssig werden, KI und diese Themen und so, was ist eigentlich erstrebenswert? Und an dem Punkt, glaube ich, können wir tatsächlich lustigerweise zurückfinden zu unserer auch potenziell relativ intelligenten Existenz.
I Feel You, ein Psychologie-Podcast des RefLab. Das Leben ist kompliziert genug.
RefLab. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von I Feel You, dem Psychologie-Podcast des RefLab. Mein Name ist Jana Horstmann, ich bin Theologin und Pfarrerin, aber manchmal wünsche ich mir, ich hätte lieber Psychologie statt Theologie studiert. Weil das so ist, rede ich in meinem Podcast mit Menschen, die sich auskennen, über große Themen und große Gefühle, für ein bisschen mehr Verständnis für uns selbst und füreinander, weil das Leben schon kompliziert genug ist. In meiner neuen Staffel von I Feel You geht es um das Thema Ernährung. Also ein unglaublich großes Thema, was auch in ganz viele Lebensbereiche, eigentlich in fast jeden Lebensbereich bei uns Menschen hineinreicht. Und deswegen rede ich in meinem zweiten Gespräch zu diesem Thema auch mit jemandem, der sich mit dem guten Leben oder in dem Fall dem guten Essen ganz besonders gut auskennt. Nämlich mit dem Professor und Doktor der Philosophie Harald Lemke. Harald Lemke nennt sich selbst Gastrosoph, also Gastrophilosoph, ist eben Philosoph und Kurator. Er leitet das internationale Forum Gastrosophie. Er lehrt an verschiedenen Einrichtungen in Österreich, in Italien, in Deutschland und hatte diverse Gastprofessuren, unter anderem in China und in Japan. In unserem Gespräch geht es um die philosophische Erkundung des Essens. Sowohl der Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, wo diese herkommen und wie wichtig es ist, auch gute Lebensmittel zu essen, als auch des Settings, in dem wir essen. Zum Beispiel der Gemeinschaft, die wir beim Essen erleben. Wir reden darüber, was wir essen sollten und warum das überhaupt eine Frage ist, die wir uns auch ganz dringend stellen sollten. Ich habe unglaublich viel gelernt in diesem Gespräch und hoffe, dass ihr auch ganz viele gute Gedanken aus dem Gespräch mit Harald Lemke mitnehmen könnt. Ganz viel Freude beim Hören. Lieber Herr Lemke, wie schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie zu Gast sind im Podcast. Und ich starte immer mit der Frage, wie es meinen GästInnen geht. Also auch an Sie die Frage, wie geht's Ihnen?
Och, wie geht's mir? Also wir nehmen das ja jetzt hier so nachmittags auf quasi. Ich habe gerade gegessen, bin eigentlich müde. Ich habe lang gearbeitet gestern. Ich bin so ein Nachtarbeiter, also am Schreibtisch und habe aber auch viele andere Dinge. Also im Grunde genommen, rein körperlich bin ich gar nicht so gut in Form. Aber ich weiß, dass ich ziemlich starke, unabhängige Denkmaschine irgendwie mit mir rumtrage. Deswegen werde ich, glaube ich, die nächste Stunde oder wie lange wir sprechen, irgendwie schon irgendwie überleben und auch wach sein.
Sehr schön. Ich sage meistens auch noch kurz, wie es mir geht. Und diesmal tue ich das, weil mir geht es tatsächlich einfach ähnlich. Genau, ich hatte auch in dem Sinne schon einen langen Tag seit heute Morgen und bin auch so ein bisschen nicht im Suppenkoma, wo wir dann wieder beim Essen wären, aber doch in so einer nachmittäglichen Müdigkeit. Ja, genau. Aber ebenso wie Sie motiviert und freudig, dass wir jetzt miteinander sprechen dürfen. Ich habe für alle meine Gäste, die ich in dieser Staffel zu Gast habe, drei Fragen vorbereitet. Und diese drei Fragen dann gehen jetzt auch an Sie. Die erste Frage: Was ist Ihr Leibgericht?
Mein Leibgericht. Oh. Mhm. Also eigentlich gebe ich mir ja sehr viel Mühe, möglichst abwechslungsreich zu essen. Und das tut meinem Leib auch soweit ganz gut. Aber wenn Sie jetzt so fragen, also was ich schon ganz gerne esse, so als Hauptgericht, Hauptgericht, Lasagne mit Salat. Also es muss auch Salat dazugeben, ganz ausdrücklich, weil sonst wäre das auch ein bisschen schwer und sowas. Aber irgendwie so diese ofenfrische, feuchtwarme Tomaten-Lasagne, Käse drauf, kommt auch ein bisschen dann so saisonal, was man noch so an Gemüse hat und sowas. Also ich glaube, das esse ich dann schon sehr gerne. Und was ich auch so Speise das vielleicht nicht, aber irgendwie, ich frühstücke gerne einfach mit Milchkaffee, Schaum ist wichtig und Schoko-Doppelkeksen, 2 Stück. Und damit komme ich dann relativ gut über den Vormittag. Also wenn ich jetzt so Arbeitstage habe, so am Schreibtisch mäßig, weil sobald ich mich körperlich bewegen muss, muss dann auch mehr passieren und so. Aber so, das ist so mein Schönstes, aufzustehen, wann ich aufstehen will. Und dann gleichzeitig diesen Milchkaffee, 2 Kekse und dann auch gerne wieder ins Bett zurück, weil da findet dann sehr viel Denkarbeit statt.
Ich könnte sofort einhaken. Ich habe das Gefühl, wir verstehen uns da essens- oder ernährungstechnisch, glaube ich, ganz gut. Ich habe erst vor kurzem die Einleitung zu dieser Folge geschrieben, oder nicht zu dieser Folge, aber zu dieser Staffel, zur Ernährungsstaffel. Und da bin ich auch auf die Lasagne gekommen, weil ich gedacht habe, Lasagne ist einfach so ein Gericht, das nährt einfach so mit allem, was es ist und wie es schmeckt und was da irgendwie so drin ist. Das ist so ein sehr nährendes Gericht und auch gerne mit Salat dann noch dabei, aber ich habe das Gefühl, mit Lasagne tut man sich selbst irgendwie immer was Gutes. Und die Doppelkekse finde ich sehr sympathisch am Morgen. Die zweite Frage: Wie essen Sie am liebsten? Also nicht was, das hatten wir gerade, sondern wie?
Wie? Mhm. Ich esse am liebsten mit anderen. Also das schon. Irgendwie so eine Handvoll Freunden, aber auch Fremde. Wobei, das muss dann richtig entspannt sein. Also bei Fremden, wenn man sich nicht so kennt, dann ist natürlich so Gesprächsstoff da und so, aber dann geht schnell mal das Essen so in allgemeiner Aufregung sozusagen des sich Beschnupperns, gehen so ein bisschen unter. Aber im Prinzip, in jedem Fall, diese Form ist ganz klar in Gesellschaft.
Und die dritte Frage, die dann vielleicht auch schon einen guten Einstieg bildet in unser Gespräch. Wonach schmeckt für Sie ein gutes Leben?
Wonach schmeckt ein gutes Leben? Also erstmal, schmeckt es überhaupt? Da werden wir vielleicht drüber noch reden. Das ist in der Philosophie zumindest mal keine Selbstverständlichkeit, dass man das gute Leben irgendwie mit Geschmack in Verbindung bringt. Also das. Und dann schmeckt das gute Leben, was ich so vor Augen habe, es schmeckt nach Selbstgemachten. Selbstgemachten im weitesten Sinne. Mhm. Also nicht nur das Essen jetzt, sondern wirklich viele Dinge im Leben selbst gemacht werden. Besser und vielleicht auch gut.
Mhm. Das hat ja auch was, wenn ich da direkt einsteigen kann, sowas um dieses viel genutzte Wort trotzdem mal zu benutzen, so was Ganzheitliches im Sinne von selbst gemacht, also auch irgendwie mit den Händen irgendwie sich darum gekümmert, das nicht nur irgendwie einfach konsumiert, sondern vielleicht auch nicht nur zubereitet, sondern vielleicht auch irgendwie Gemüse, was selber irgendwie angezüchtet oder angebaut wurde, das ist das richtige Wort. Also im besten Sinne auch etwas, worum man sich selber von Anfang bis zum Ende vielleicht auch gekümmert hat.
Ja, das geht so in die Richtung. Ich glaube auch, dieses Selbstmachen ist immer auch buchstäblich Macht über Welt. Deswegen auch gerade, wenn man sich jetzt mal so die Produktwelt anguckt, dann ganz vieles, was man so kaufen kann und irgendwo von jemand anders gemacht wurde, weil das wurde ja auch immer gemacht, steht halt unter anderen Vorzeichen. Es muss irgendwie billig sein, schnell, die Materialien funktionieren nicht so. Es gibt ganz viel, ich sag mal, Trash-Dinge, die schlecht gemacht sind. Und es ist auch gar nicht so, dass ich unbedingt alles selber machen wollte. Aber es gibt doch ganz viele Dinge in meinem Leben, wo ich merke, ich muss sie doch selbst machen, um zu wissen, was ich dann da habe. Also weil da so viele Entscheidungen einfließen in das Machen von Dingen. Beim Essen, aber wie auch beim Reparieren von Geräten oder beim Regalbauen, das Holz, die Schrauben, die Maße. Das alles bedeutet, wenn ich das selber mache, Macht über das Gemachte. Mhm. Von daher gesehen, das ist gut.
Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, was sehr gut da anschließt. Da geht es eigentlich um dieses Thema Macht, beziehungsweise gleichzeitig auch um die menschliche Abhängigkeit. Also ich paraphrasiere jetzt, aber es geht eben darum, dass die menschliche Existenz, so wie Sie es nennen, sich den Gaben der Natur verdankt. Und ohne diese Gaben von Essbaren, die uns die Natur gibt, ununterbrochen, aber auch unbeständig und ungleich schenkt, gäbe es uns schlichtweg nicht. Und das finde ich ganz spannend im Zusammenhang mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Diesem Machen heißt auch Macht über etwas haben und gleichzeitig ja auch als Menschen angewiesen sein darauf, dass uns doch trotzdem immer wieder etwas geschenkt wird, mit dem wir etwas machen können.
Ja, also da gehört absolut, also dass wir auch Gemachte sind. Und das in diesem ganz, ich nenne das dann immer auch nicht metaphysisch, sondern megaphysischen Sinne. Und wenn Sie jetzt auch dann gleich den Begriff da reinbringen, mein Existenz. Genau, ich habe versucht, das irgendwie begrifflich irgendwie einzuordnen, diese Erkenntnis, die wir unter dem Vorzeichen von Ökologie im Grunde genommen seit ein paar Jahrzehnten jetzt uns wieder klar machen, dass wir Teil des Ganzen sind und dass wir nicht im Zentrum stehen und irgendwie, dann gibt es die Umwelt, also irgendwas, was uns umgibt oder so, sondern man kann sich über das Essen diese intimen Abhängigkeit des Menschen als Erdbewohner und als Mitglied, sagen, dieses globalen Stoffwechselprozesses klar machen. Ich glaube, das ist sehr wichtig ich bin immer wieder erstaunt, wie, das ist ja auch philosophisch begründet zu sagen, diese Idee, dass der Mensch steht im Zentrum und ist unabhängig und sowas, ja. Also wie stark die Philosophie da selbst entfremdet ist von ihrer eigenen physischen Abhängigkeit als Erdling.
Sicherlich vielleicht auch ein Selbsterhaltungsmechanismus sozusagen.
Ja, das ist natürlich sehr schwer. Also sicherlich ist es auch eine Hybris, so dass man gerade aus der Abhängigkeit heraus sagen, so diese Arroganz entwickelt, das will ich aber nicht wahrhaben. Mhm. Weil sich das ja auch diese Abhängigkeit, zumindest mal kulturgeschichtlich, für die meisten Menschen auch nicht gut angefühlt hat. Also gerade wenn man eben das Essen als Blick nimmt, also die gastrosophische Sicht auf die Welt hilft da, das relativ plausibel zu machen. Hunger ist eine sehr schmerzhafte Erinnerung an diese Abhängigkeit. Mhm. Und dieser Hunger ist dann nicht einmal in der Woche irgendwie kurz mal, sondern Tag für Tag eigentlich dieser Schatten, der uns begleitet. Und dann die Idee, naja, wir machen uns davon unabhängig und wir sind ja eigentlich freie Denkwesen. Das liegt irgendwie nah. Also ich kann das so ein bisschen umgewendet nachvollziehen als der Versuch, das irgendwie von sich zu weisen. So.
Auch die eigene Bedürftigkeit von sich zu weisen. Ne? Wie Sie gesagt haben, diese Erinnerung eben daran, dass diese ganz basalen Bedürfnisse, die wir haben nach Nähe, aber eben auch nach Essen, Hunger, trotzdem irgendwie das, ja, eigentlich nach wie vor unser Leben bestimmen, beziehungsweise das sind, was irgendwie abgedeckt sein müssen. Wenn wir Hunger haben langfristig, dann überleben wir nicht. Das heißt, dafür muss irgendwie gesorgt sein, sonst können wir gar nicht diese ganzen Denkfiguren unternehmen in dem Sinne.
Das ist so ein bisschen übertragbar auf die Einstiegsdualismen irgendwie in der westlichen Philosophie. Wir haben dann irgendwie den Platonismus und den Epikureismus, also Platon und Epikur. Bei Platon haben wir sagen diese Idee der Selbstbeherrschung. Und das ist dann auch oft so, eben da gibt es irgendwelche Bedürfnisse und die halten einen ab von irgendwelchen bürgerlichen Pflichten, von der Arbeit, irgendwie so. Also da ist das Grundthema Selbstbeherrschung als Ideal. Und bei Epikur, der sieht genau diese Punkte, diese Abhängigkeiten, von denen wir gerade gesprochen haben, als erstes. Weil das ist etwas, was eben erstmal wir alle erleben. Ungutes, Obdachlosigkeit, Kälte, allein sein können, müssen, also ungewolltes Alleinsein, Hunger. Und demgegenüber gilt es nicht, sagen, sich unabhängig zu machen, sondern ein bestimmtes Verhältnis zu entwickeln. Das ist sehr interessant zu sehen, dass wir im Grunde genommen diese Bewegung jetzt wieder ein Stück weit eher zu dieser epikureischen Sicht irgendwie gerade vollziehen. Und eben unter dem Stichwort der Ökologie.
Ist Essen in der Philosophie ein großes Thema gewesen oder ging es eben mehr so um, wie jetzt bei Epikur, um eben so Bedürfnisse beziehungsweise solcherlei Dinge, aber ums Essen nicht explizit? Oder wie findet Essen in der Philosophie statt?
Okay, ja. Wirklich eine weitreichende Frage, muss man sagen. Zum einen, in der Gegenwartsphilosophie gibt es kein Essen in der Philosophie. Mhm. Außer solchen verrückten Figuren wie mich und dann noch so ein paar. Ja? Also nicht nur Deutschland oder sowas, sondern wirklich weltweit. Also
krass.
Also die Philosophen, die über das Essen nachdenken als ein seriöses und vielleicht das größte Thema, das können wir ja vielleicht noch vertiefen, warum, das sind wirklich handgezählte. Ja, so, das ist so dann. Ich glaube, es wurde in der Philosophie noch nie so wenig über das Essen nachgedacht wie aktuell. Das ist das eine. Und was in der Vergangenheit passiert ist mit dem Essen in der Philosophie, ist weite Strecken, ich sage das mal so, der Kältestrom, beschäftigt sich wenig mit dem Essen, aber immerhin. Und das dann negativ. Ja, also dass das Essen uns abbringt von unserer Geistnatur, Vernunft ist, sagen, in Opposition gedacht zu Körper und Sinnlichkeit, also starke Dualismus. So, also das ist so der Hauptstrang und das ist eben wieder dieser Platonismus. Mhm. Und dann gibt es sozusagen diese andere kleine Wärmestrom und das ist eben Epikur, der das Essen sehr nicht ganz zentral, aber eben doch eine wichtige programmatische Bedeutung beigemessen hat. Und alles, was dann in der Folge versucht hat, irgendwie sich dem Essen wieder zu nähern als philosophisches Thema, hat das vor allen Dingen über den Epikureismus getan. Und da gibt es ja verschiedene Wellen und sowas, aber das weiß ich nicht genau, ob wir das vertiefen müssen oder können. Aber wichtig ist, dass eigentlich gleichzeitig Epikur derjenige war, der weit erfolgreicher war mit seiner Philosophie zu seiner Zeit. Also das sind Zeitgenossen mehr oder weniger, Epikurs, ein bisschen jünger, eine Generation jünger als Platon gewesen. Und was passiert ist, die epikureische Philosophie, der Hedonismus, also die Idee, dass das gute Leben, was auch immer es sein mag, in jedem Fall irgendwie auch lustvoll sein muss. Weil es auch eben bestimmte Lustbefriedigung beinhalten muss und das erleben wir eben als Gutes, dass diese Philosophie über Jahrhunderte im Mittelmeerraum sehr viel Erfolg hatte, sehr viel auch Anhänger. Also die Epikureer, die, das war schon so eine gewisse Fangemeinde und der Platonismus eben nicht. Und der Platonismus gewinnt dann Oberhand, dann allerdings lange Zeit, länger als 500 Jahre, nicht eher fast 1000 oder noch länger, mit dem Aufkommen des Christentums.
Ich habe auch das Gefühl, dass auch im Christentum, aber auch vielleicht, ich weiß nicht, ob sich das wieder umkehrt, aber vielleicht trotzdem auch heutzutage, habe ich manchmal das Gefühl, dass so eine Diskrepanz irgendwie da ist. Jetzt sind wir sehr, sehr aktuell, aber vielleicht nur kurz als Gedanke von meiner Seite aus, zwischen irgendwie einer sehr verkopften, einer sehr wieder geistorientierten Auseinandersetzung mit dem Leben. Und gleichzeitig gibt es ja so die letzten 10 bis 15 Jahre irgendwie so einen ganz großen Hype um irgendwie Ernährungsformen und Ernährungstrends in unterschiedlichster Art und Weisen, sei es vegan oder vegetarisch oder glutenfrei, wie auch immer, Pesketarier. Und dass es da aber weniger um dieses beschriebene Lustprinzip vielleicht auch ein Stück weit geht, sondern auch wieder eher so ein bisschen um sowas sehr Kontrolliertes im Umgang mit Essen. Aber ich verbinde es aktuell gar nicht so eben wie mit dieser Lust, sondern eben auch eigentlich wieder mit einem sehr, was sehr Politisches fast schon.
Ja, das ist aber vielleicht, soweit will ich das noch kurz kommentieren, weil Sie ja auch gefragt haben, was das Essen in der Philosophie.
Ja,
und, okay. Das eine Ding ist in der Tat, dass die Gegenwartsphilosophie wenig zum Essen sagt. Und das wird umso krasser, komisch eigentlich, wenn man sich eben sagen, das klar macht, was Sie gerade angesprochen haben. Es gibt gesellschaftlich eine große Auseinandersetzung mit der mit dem Essen. Große Suchbewegungen, auf die haben Sie jetzt angesprochen, weil die ist sehr divers. Deswegen kann man da nicht sagen, also verschiedenste Phänomene, aber natürlich auch Selbstkontrolle, Ermächtigung, zum Beispiel Anorexie ist auch so ein Thema.
Absolut.
Aber auch, was heißt es dann, dass eben vegetarisch, also sehr viele Suchbewegungen, weil da so viel sagen eben auch sagen an Werten und Positionierungen und Macht, Selbstmachtmöglichkeiten sagen drin ist. Das findet alles statt und allein das schon wäre Grund genug, finde ich, für akademische Philosophen, dass sie sich sagen mit diesen gesellschaftlichen Suchbewegungen irgendwie und Diskursen auseinandersetzen. Also es ist schon sehr merkwürdig, dass man heutzutage sagen professionell philosophieren kann, ohne das Thema irgendwie auch mit zu berücksichtigen. Also das ist jetzt komisch, aber ich glaube am Ende die Tatsache, dass der Mainstream der klassischen Philosophenautoren, die wir so kennen von Platon eben bis Kant oder auch Marx ist schon wieder ein eigener Fall, aber bis Habermas sagen wir mal, dass die nicht mit dem Thema warm geworden sind, hat wirklich weitreichende Konsequenzen, glaube ich.
Ich hake mal ganz kurz ein, weil ich hier mir in meinen Notizen auch was aufgeschrieben habe, weil Sie das gerade erwähnt haben, zum Beispiel Kant als Philosoph, der seine vier großen Fragen gestellt hat. Und eine davon ist ja, was soll ich tun? Und man könnte ja genauso gut fragen, was soll ich essen? Ich finde eben auch die Frage nach, was ist eigentlich gutes Essen? Äquivalent zu was ist gutes Leben oder was ist das gute Leben oder was ist das richtige Leben? Wie lebe ich richtig? Bedingt sich ja unmittelbar mit der Frage, wie ich persönlich finde, auch was ist vielleicht gutes Essen oder wie esse ich richtig oder was soll ich überhaupt essen? Wo wir dann wieder ein bisschen am Anfang wären mit dem Thema Selbstgemachtes zum Beispiel. Also was wird mir irgendwie gegeben? Worüber ermächtige ich mich? Was verarbeite ich? Und wie kann ich eigentlich gut mit dem, was mir gegeben wird, umgehen? Genau.
Absolut. Das ist auch der Grund gewesen, weshalb ich sagen, als so ein normaler akademischer Philosoph gesagt hat, okay, man muss sich jetzt diesem Thema mal zuwenden, weil in der Tat, wir alle sind mit dem Thema auch über die ständige Beurteilung, was ist gut, was ist nicht gut, was kaufe ich nicht, wie viel davon, warum das mit dem und so. Das sind so viele Fragen drin, die was mit der Lebensgestaltung, aber auch mit Werten eben sagen, wie viel ist es mir wert, wo kommt es her, wer macht es irgendwie und so weiter. Das sind also so die Sachen drin, die immer noch irgendwas mit Guten oder nicht so Guten zu tun haben. Und von daher sind absolut die Frage des Essens gehört denn da einfach mit rein. Und eine Theorie des guten Lebens muss auch tatsächlich Auskünfte darüber geben können, was ein gutes Essen ist. Mhm.
Was macht für Sie ein gutes Essen aus? Was gehört noch dazu?
Naja, genau. Also zum guten Essen heutzutage ganz klar, dass ich auch das Gute kaufe. Soweit es halt geht, das ist leider ein bisschen doof. Und an dem Punkt, was jetzt sagen, dass die Beschaffung angeht vom Essen, die meisten von uns müssen das kaufen und die auch ethisch guten Dinge sind tendenziell teurer als die nicht. So, das ist schon wahr und das ist für manche auch wirklich ein Problem. Aber für viele von uns sozusagen im Mittelschicht, sage ich mal, hätten eventuell die Mittel, auch sich ethisch Besseres zu kaufen. Aber es ist sehr komplex, weil eben gesellschaftlich ist es auch abgewertet. Denn also ich gebe lieber Geld für teures Motoröl aus als Salatöl. Das ist immer so dieses Ding. Wir sind an der Stelle sagen bereit zu sparen und das ethisch nicht so Gute zu kaufen. Das ist das eine. Ich brauche aber nicht nur Geld, um Gutes zu essen. Ich kann auch selber was anbauen. Das entdecken viele für sich als eine Sache, die auch das Leben bereichert. Auseinandersetzung mit Pflanzen, mit Natur, irgendwie runterkommen, sich erden, aber gleichzeitig eben auch Wachstumsprozesse miterleben. Das ist eine sehr reiche Erfahrung, die relativ einfach verfügbar ist für viele von uns. Ich brauche auch nicht unbedingt einen Garten, ich kann mich irgendwo anschließen, ich kann aber auch vielleicht einen Garten auftun, ich kann kleine Flächen aktivieren und so. Dann das selber machen, wir haben es schon angesprochen, in der Küche ganz viele Gestaltungsprozesse. Ich habe gerade jetzt in letzter Zeit meine Mutter zu sagen, im Altenheim begleitet und fand das dann alles sehr schrecklich, wie die Menschen dort essen und keine Möglichkeiten, dass zumindest mal in dem Heim von meiner Mutter keine Möglichkeiten mitzugestalten. Das hätte ich mir sehr gewünscht für sie, die dann gleichzeitig eine Hausfrau, Mutter, die dann aber auch gleichzeitig keine Lust mehr hatte auf Kochen, nach all den Jahrzehnten für andere zu kochen. Fand ich auch interessant. Also das Essen selbst machen finde ich ganz wichtig als etwas Gutes. Dann haben wir gesagt, dass das alles irgendwie in Gesellschaft stattfindet, gehört dazu. Also ich würde mal mindestens diese drei Komponenten als jeweils klare Dinge mit Praxisbezug hervorheben. Also selber kochen, selber genießen mit anderen und eben dieses selber auch gärtnern, soweit es geht irgendwie. Und dann halt noch ganz kurz, also einfach um das klar gemacht zu haben, also Fairtrade hatte ich aber schon angesprochen und sowas, weniger Fleisch essen, das ist auch wichtig, weil Tierwohl und die ganzen Ressourcen, möglichst regional, abwechslungsreich, das hat diesen Gesundheitsaspekt und so. Also da kann man viel richtig machen oder eben gutes Leben.
Ich kann eine kurze Anekdote oder eine kurze Geschichte erzählen. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen in Schleswig-Holstein und wir hatten früher eben einen großen Garten und haben auch ganz viel selber angebaut, also zumindest mal irgendwie so die gängigen Gemüsesachen, die man zu Hause anbauen kann, viele Kartoffeln, viel Gurken und Karottensachen und sowas, aber auch Obst, ganz viele Erdbeeren und ähnliches, viele Obstbäume. Und ich weiß, dass so, je älter ich wurde, desto weniger haben wir auch selber angebaut, desto weniger wurden die Kartoffelreihen und desto weniger wurden auch die Erdbeerreihen. Und ich habe vor kurzem tatsächlich erst mit meiner Mutter darüber gesprochen, warum das eigentlich so gewesen ist und warum wir dann später, ich glaube, nur noch 2 Reihen Erdbeeren hatten oder sowas und gar keine Kartoffeln mehr selber angebaut haben. Und das fand ich ganz spannend, weil sie sagte, es waren die Sachen auch einmal erstmal verfügbar, auch im Supermarkt. Also man konnte die Sachen im Supermarkt kaufen. Und die Sachen im Supermarkt zu kaufen, war zu der Zeit zumindest, je nach Gemüse auch dann teilweise günstiger als die Zeit, die es gebraucht hätte, die man hätte investieren müssen, um sich eben um den Anbau sozusagen zu kümmern. Also es war in dem Sinne auch eine Frage nach, nicht nur nach ethischen Aspekten, sondern eben auch nach Zeitfragen. Also wie viel Energie, wie viele Ressourcen habe ich, die ich da reinstecken kann dafür, dass wir fast das ganze Jahr über dann eben selbst angebaute Kartoffeln haben. Oder dann einfach gesagt haben, so hey, wir kaufen uns den Sack Kartoffeln dann einfach im Supermarkt. Und das fand ich auch nochmal ganz spannend. Das ist mir gerade wieder eingefallen, auch als sie die ethischen Aspekte angesprochen haben und sie die Frage nach, wie viel ist es mir wert, sozusagen auch selber anzubauen oder meine Zeit oder auch meine Energie eben da zu investieren, um dann sagen zu können, hey, das ist quasi eine Lasagne mit selbst angebauten Karotten zum Beispiel oder ähnliches. Genau.
Ja, nee, das ist absolut so. Irgendwie die Zeiten ändern sich sozusagen an dem Punkt, weil damals war es tatsächlich so, dass viele Dinge einfach gefehlt haben und dann wurden die produziert woanders und dann war das günstiger, die Produktionsmethoden wurden anders und sowas. Aber wir sind jetzt wirklich an einem anderen Punkt, so quasi. Ja, also absolut. Die Frage, wir haben alle möglichen Dinge, die wir damals uns haben noch kaufen müssen und wo man dann lieber irgendwie die Kartoffeln günstig beim Supermarkt gekauft hat, weil man das Geld gespart hat, was für ein Auto oder fürs Haus oder irgendwie Kleidungssachen und so. Aber das ist auch ein bisschen Vergangenheit für viele. Wir haben ganz viele von diesen ganzen Wohlstandsgütern noch und nöcher. Und die Idee, was eigentlich wirklich wahren Wohlstand ausmacht, der hat sich weiterentwickelt. Und das ist tatsächlich jetzt diese Zeit zu haben, nicht nur arbeiten zu müssen und nicht nur sagen, dann mit dem Geld, was man dadurch irgendwie erwirtschaftet bekommt, sagen, in den Supermarkt zu gehen und dann diese Produkte zu kaufen, weil deren Qualität irgendwie ist eben fragwürdig geworden aufgrund dieser Produktionsmethoden. Also wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen, meines Erachtens sagen, gesellschaftlich irgendwie die Kriterien eines erstrebenswerten Wohlstandes nachjustieren müssen. Und deswegen, ich habe das immer so als Stichwort bei mir, vom Wohlstand zum Wohlleben, weil dieses Wohlleben ist ja nicht anders als das gute Leben, kann zum Beispiel, spricht in dem Zusammenhang von gute Mahlzeiten in guter Gesellschaft, ist der Inbegriff des Wohllebens. Mhm. Das war sein Humanitätsideal. Ich glaube, da sollte man anknüpfen, weil wenn jetzt auch im Grunde genommen mit der Digitalisierung und Robotik und so irgendwie uns überflüssig werden, KI und diese Themen und so, was ist eigentlich erstrebenswert? Und an dem Punkt, glaube ich, können wir tatsächlich lustigerweise zurückfinden zu unserer auch potenziell relativ intelligenten Existenz. Also diese Möglichkeit, dass wir aus dem Essen was Großes machen, nach diesen Jahrzehnten und Jahrhunderten es zur Nebensache zu machen.
Natürlich auch eben verbunden mit der Frage nach, welchen Dingen in meinem Leben, meinem Wohlleben, schenke ich Aufmerksamkeit und schenke ich quasi zum Beispiel eben auch dem Aufmerksamkeit, mich gut zu nähren, mit guten Lebensmitteln, mit selbstgemachtem, mit Dingen, in die ich vielleicht auch Zeit und Energie investiere, oder ergebe ich mich so einer Aufmerksamkeitskonsum von bereits fertig für mich zubereiteten kleinen Portionchen, die mir vermeintlich auch ein Wohlleben versprechen, das aber vielleicht gar nicht einhalten können, weil wovon Sie ja auch ausgehen, ist, dass eben dieses Selbstgemachte und dieses Sorgsame und Bewusste ja eben auch einen höheren Wert hat in dem Sinne für uns und gesünder ist sicherlich auch,
ja. Ja, und vor allem gerechter. Ich glaube, die Aufmerksamkeit ist das eine. Und es geht aber auch nicht nur darum, dass wir uns was Gutes tun. Das hört sich auch immer so ein bisschen elitär oder luxuriös an und sowas. Das ist es gar nicht. Also zumindest nicht das, was ich da im Sinn habe. Sondern Fairtrade-Produkte, die spielen eine ganz große Rolle und die zeigen genau diese Doppelseitigkeit. Mhm. Die tun mir gut, weil sie einfach hochwertiger sind. Fairtrade mit Bio-Qualität. Und gleichzeitig am anderen Ende der Kette tut das auch gut denjenigen, die es produzieren. Und ich glaube, das ist dabei so wichtig. Dieses Gute, was wir übers Essen leben können, macht nicht nur mein Privatleben irgendwie reicher oder toller oder irgendwie sowas, sondern ist wirklich eine weltgesellschaftliche Leistung quasi. Wir müssen das tun, wenn wir den Planeten reparieren wollen, wenn wir uns irgendwie ein erstrebenswertes Leben vorstellen wollen, dann kommen solche Sachen da rein und deswegen sind wir da eigentlich ganz weit entfernt von gefühlten Aufmerksamkeiten oder irgendwie einer Sprache, die das so ein bisschen in den Bereich sagen, der Esoterik oder sowas ist. Das ist, glaube ich, gar nicht das Gute, was wir essen können, von dem ich hier spreche.
Ich habe das jetzt so genannt, weil ich glaube, es gehört beides dazu. Ne? Natürlich ist das eine, dass wenn ich mich Fairtrade und biologisch ernähre, ist das für beide Seiten gut. Und das gibt natürlich dann aber auch mir wiederum trotzdem ein gutes Gefühl. Und das, was ich meine mit Aufmerksamkeit, ist, glaube ich, einfach die Aufmerksamkeit im Sinne von die Hinwendung auch dazu, mir bewusst zu machen, wie ich mich ernähre und welches Produkt ich jetzt kaufe oder welches nicht. Also man kann das Ganze ja auch sehr unbewusst intuitiv machen. Und ich glaube, das meine ich mit Aufmerksamkeit, einfach sozusagen dem Ganzen Aufmerksamkeit zu schenken, um da gute und bewusste, beziehungsweise bewusste und dann eben gute Entscheidungen treffen zu können.
Mhm, absolut, ja. Mhm, okay.
Genau. Vielleicht ein Thema, was Sie vorhin noch kurz, schon kurz angesprochen haben, worauf ich gerne noch eingehen würde, oder was ich gerne noch kurz thematisieren würde, auch zu der Frage, wie Sie gerne essen, und da war das eben auch schon Thema, mit anderen Menschen zusammen. Also dass wir vielleicht nicht zum alleine Essen gemacht sind, sondern dass das gemeinsame Essen irgendwie auch ja der vielleicht der Natur des Menschen entspricht, dass wir nicht alleine essen, sondern dass wir gemeinsam essen. Was haben Sie da noch zu Gedanken dazu?
Naja gut, in jedem Fall immer beides, gemeinsam und einsam essen, sage ich mal. Also es gibt natürlich ganz viel Essakte, sage ich mal, tägliche Essakte, wo ich einfach auch alleine essen kann und das auch in Ordnung ist, das passt. So, also es geht, das wäre jetzt nicht meine Gastrosophie, die das vertritt, zu sagen, wir müssen jetzt jedes Essen irgendwie gemeinsam bestreiten. Nein, sondern es ist wirklich dieses Gemeinsame ist natürlich immer ein bestärkendes Moment in allem, was wir tun. Das stimmt. Das scheint dann so ein bisschen so ein Stückchen Anthropologie da zu sein. Das kann ich auch gut nachvollziehen, ein Stück weit, dass wir dieses gegenseitige Bestärken, Bespiegeln, sich ermutigen, irgendwie, dass das, was man tut, irgendwie, ja, irgendwie sinnvoll ist. Keine Ahnung. Also diese Bespiegelung gegenseitige, das brauchst für vieles. Von daher gesehen irgendwie beim Essen eben unbedingt auch. Ich glaube, da speziell, wenn man sich das so klar macht, hilft es eben auch zu sagen, dass man dann gemeinsam reflektiert. Ich glaube, gerade diese Geschmacksreflexion.
Was meinen Sie damit? Was bedeutet das für Sie, Geschmacksreflexion?
Ja, also ich stelle mir das so vor, dass man, wenn man gemeinsam isst, nicht nur über Gott und die Welt redet, sondern auch über das, was man da isst. Mhm. Und da entwickelt sich ja genauso auch wieder so ein Begriff des Guten, nämlich schmeckt mir das, ist die Kombination interessant, was hätte man machen können, wie hast du es eigentlich gemacht oder wie mache ich es denn? Und das heißt, es ist eigentlich so ein Rezeptewissen, was da ausgetauscht wird, aber auch sagen, also Know-how im Zweifelsfall. Und also je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr Wissen kommt da rein und wird ausgetauscht. Und das wiederum zeigt genau diesen Effekt des Miteinanders. Das ist dieser Bereicherungseffekt. Weil dadurch, wenn du mir das erzählst und dann noch die andere Person daneben dran, dann sind das schon andere, weitere Gesichtspunkte und so weiter. Und dann glaube ich schon auch ein Stück weit, woher auch dann dieser deutsche Begriff der Mahlzeit kommt, weil wir ja eigentlich immer nur zwischendrin mal, wir essen ja die ganze Zeit als Menschen so, das ist ja das Absurde, wir machen ja immer nur zwischendrin mal Pause für was anderes, aber ich habe vorhin gerade gegessen, wenn wir jetzt hier fertig sind, werde ich wahrscheinlich bald wieder irgendwie Hunger entwickeln und so geht das von Tag zu Tag. Das heißt, damit, dass man das ein bisschen synchronisiert, dann hat man gemeinsame Zeiten für das Mahl. Das sind die Mahlzeiten. Also die Verzeitlichung des Gemeinsamen ist bei dieser Praxis des Essens, was die tendenziell sehr dominant ist, weil sie wirklich permanent sich thematisiert, ist wichtig, dass wir treffen uns zusammen, essen dann zusammen und machen dann wieder andere Dinge. Also das ist so eine Zusammenlegung von Vergesellschaftung, um mit den anderen zusammenzukommen. Und gleichzeitig zu sagen, dieses Essenthema auch zu behandeln oder zu sagen, zu leben, das legt sich übereinander. Das, glaube ich, ist sehr wichtig. Aber ich glaube, gerade so in der, noch mal die Philosophiegeschichte ins Spiel zu bringen, irgendwie.
Gerne.
Es wäre, glaube ich, verkürzt, würde man das gemeinsame Essen so beschreiben, dass das Essen so eine Nebensache ist. Das finde ich wirklich unbefriedigend. Ich komme zusammen mit anderen, um auch dieses gemeinsame Essen besser zu erleben.
Ja, und ich glaube, das Essen erfüllt ja auch ganz viele unterschiedliche Funktionen in der Gemeinschaft, in dem, also ich glaube auch, das Essen an sich ist wichtig und das auch zu thematisieren, finde ich auch spannend. Und dann, genau, erfüllt es ja aber eben auch noch verschiedene Funktionen. Also es ist ja auch was Beziehungsstiftendes in dem Sinne, wie sie es auch vorhin schon gesagt hat. Es ist irgendwie so was gegenseitig, was Spiegelndes, auch irgendwie eine Vertrauenssache. Also über Essen wird Beziehung geschaffen, über Essen entsteht Vertrauen und eben auch eine Verbindung zu den Mitmenschen, aber natürlich auch zu dem Essen, zu dem, was da vielleicht auch gemeinsam gemacht oder produziert oder eben zubereitet wurde. Also auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ja.
Und vor allem, es wird geteilt.
Ja.
Also diesen Punkt hebe ich immer in meinen Texten immer besonders hervor, wenn es jetzt um das gemeinsame Essen geht, dass wo lernen wir eigentlich teilen? Und dieses Teilen auch Teilhabe. Also es ist ja auch so, dass das gemeinsame Essen, über das wir hier reden, ich denke das nicht so, dass man essen geht, sondern dass man sagen, zusammenkommt zu Hause und das selbst gestaltet. Also man hat so ein gemeinsames, so eine Res Publica, so eine gemeinsame Sache, die man dann gestaltet. Und zwar basisdemokratisch. Also auch so stelle ich mir das vor, dass ich nicht hingehe und dann mich bedienen lasse bei Freunden, sondern dass wir tatsächlich dieses gemeinsame Ding, was wir in dem Moment leben, auch gemeinsam gestalten. Also es ist eine Partizipation, eine protodemokratische Partizipation, die eingeübt wird in der Tischgesellschaft. Es gibt nicht so viele Praktiken, wo wir teilen, das Teilen können, habitualisieren. Also ich denke, das ist sehr wichtig, diese Teilhabe, Teilnahme, sich beteiligen, urteilen, das ist auch schon sprachlich zu sagen, ganz dicht an dem. Und gerade bei der Frage, wie viel Demokratie brauchen wir eigentlich und wie sieht eine weitere Demokratisierung aus, die eben eine Beteiligung der Menschen beinhaltet und ein bisschen sagen, mehr ist als Parlamentarismus. Ich glaube, das geht tatsächlich so weit runter. Das ist jetzt nicht so, ich sage jetzt nicht, dass das gemeinsame Mahlsagen das zukünftige Parlament sein soll. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass die Vergesellschaftung, die da über das gemeinsame Essen stattfindet, dieses Partizipatorische hat. Mhm.
Ich glaube, wir könnten noch um einiges länger miteinander sprechen, aber wir haben jetzt schon eine ganze Weile miteinander gesprochen. Zum Ende des Gesprächs habe ich immer noch zwei Fragen an meinen Gast. Die erste wäre, wenn Sie haben gerade schon ganz viel dazu gesagt, haben Sie jetzt quasi nochmal 2 bis 3 Minuten oder auch das Mikrofon frei quasi, wenn Sie 1 oder 2 Gedanken oder Tipps oder wichtige Dinge den HörerInnen direkt mitgeben wollen, dann ist das quasi jetzt Ihre Chance.
Ja, also lustigerweise, ich würde jetzt mal sagen, was ich der Welt mitgeben möchte, ist, arbeitet weniger. Ich glaube, das ist, lernt die freie Zeit, die sich auftut, die vielleicht bei der einen oder anderen Person immer noch einen hohen Preis hat, dass es nicht geht, keine Ahnung, aus verschiedensten Gründen, betrieblich, existenziell und sowas. Aber dennoch, wir sind an einem Punkt historisch, wo wir tatsächlich diesen Schritt aus der Arbeitsgesellschaft gehen sollten. Und überall, wo das möglich ist, tut's. Weil es lohnt sich, denn dann tut sich die Freiheit auf, die in der Freizeit steckt, um andere Dinge zu tun. Also von der Berufstätigkeit zu der Zeit freier Tätigkeiten, zu dem auch eine Sache gehört, über die wir jetzt gerade sehr intensiv gesprochen haben, in diesem Podcast. Das würde ich sagen, lernt genießen in dem Zusammenhang auch. Ich glaube, wenn man tatsächlich Dinge tut, die man nicht tun muss, eben hauptsächlich ist das Berufsleben, sondern frei, aus freien Stücken, selbstbestimmt sagt, dafür möchte ich jetzt meine Zeit aufbringen, das möchte ich jetzt machen. Und wenn ich das dann tue und es erfüllt sich das, was ich mir dabei wünsche, dieses Gute da drin, erstmal, es ist dann relativ egal, was es ist dann gut für mich. Und wenn sich das dann erfüllt, dann stellt sich da ein Genuss ein. Und ich glaube, das ist sozusagen der zweite Schritt, genießt euch selbst. Genau in dieser Möglichkeit, die uns wirklich kulturgeschichtlich wie ein großes Geschenk vorkommen müsste. Ich meine, wir leben jetzt in einer ziemlich schwierigen Zeit, gerade jetzt Krieg und man merkt den Stress sozusagen, wir haben diese globalen Probleme, die gelöst werden müssen, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir uns diese ganzen Möglichkeiten, die unser Wohlstand jetzt hat und bereitet, und dann kommen die Maschinen und sowas, das ist doch gut so, dann können wir endlich mal irgendwie diese freie Zeit, den Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben in den letzten 200 Jahren, das können wir jetzt lernen zu genießen, die Früchte unserer Arbeit als Gesellschaft genießen. Das wären jetzt so meine abschließenden Worte.
Tun Sie das denn, Herr Lemke? Können Sie schon die Früchte Ihrer Arbeit genießen?
Nein, ganz genau. Das ist jetzt genau ganz, ganz geschickt gefragt. Volltreffer, weil das sieht man ja schon an meinen Schriften. Da arbeitet jemand ganz fleißig. Ich bin auch sehr in meiner Tretmühle zu sagen, als jemand, der auch ehrgeizig ist und auch Erfolg haben will mit seiner Werktätigkeit im buchstäblichen Sinne. Trotzdem glaube ich, es ist wichtig, dass man sich das schon mal gedanklich klar macht. Und das wiederum ist Teil meiner Arbeit. Also ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich einfach dann mal sage, stopp, du schreibst diesen Satz jetzt nicht mehr, sondern du lebst ihn. Den Punkt habe ich noch nicht ganz vollumfänglich erreicht.
So. Und die allerletzte Frage, wie geht's Ihnen jetzt?
Jetzt habe ich mich warm geredet, bin wach und werde jetzt endlich mal meinen Kaffee mit meinem Doppelkeks essen, ausnahmsweise irgendwie am Nachmittag.
Das klingt doch perfekt. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen lieben Dank.